Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Es ist nicht verboten, gescheiter zu werden. Im Kanton Bern gibt es vielleicht schon gleich wieder den Erfahrungslohn für Lehrer. Der Freiburger Sozialinspektor hat jetzt klare Spielregeln für seine Arbeit. Für 405'000 Franken ist das Haus von dem Bieler Rentner versteigert worden, der sich noch vor 3 Monaten mit Gewalt dagegen gewehrt hat. Die Knabenmusik Bern ist erfolgreich und steht schon lange auch den Mädchen offen. Trotzdem hat man Mühe mit dem Nachwuchs. Wir sind bei einer Probe für das Jahreskonzert reinhören. Das Wetter morgen ist mit Ausnahme vom Wallis häufig bewölkt. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten, Elisa Henni.
Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver will das Lehreranstellungsgesetz überarbeiten. Unter anderem mit dem Ziel, dass ein schnellerer Lohnaufstieg für Lehrerinnen und Lehrer wieder möglich ist. Die Pläne vom Erziehungsdirektor kommen jetzt sogar bei bürgerlichen Parteien gut an, die den automatischen Lohnanstieg vor 5 Jahren abgeschafft haben. Es werde bis weit ins bürgerliche Lager eine Unterstützung geben, wenn die Massnahme nicht mehr kostet. Berner Kulturbetriebe sollen künftig gleich viel Geld vor Stadt bekommen wie besitzen, mit einem kleinen Teuerungsausgleich dazu. So will die Berner Stadtregierung. Auch in Zeiten des Sparen habe man bei der Kultur keine Abstriche machen, hat der Stadtpräsident Cepet heute zu den neuen Kulturverträgen gesagt, die von 2012 bis 2016 gelten. Pro Jahr gibt Stadt Bern knapp 34 Millionen Franken für Kultur aus. Der grösste Teil geht mit fixen 4-Jahres-Verträgen an 25 Kulturbetriebe. Der kleine Teil ist für einzelne Beiträge an kleinere Institutionen und an einzelne Künstler. Kulturverträge kommen auch vor das Stadtparlament und die grossen Brücken davon auch vor das Stimmvolk. Die Gegner vom Kernkraftwerk Mühleberg dürfen gewisse interne Dokumente von dem AKW anschauen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Unter anderem ein Gutachten zu den Rissen, die im Kernmantel vor Anlage festgestellt wurden. Da seien die Interessen der AKW-Gegner höher zu gewichten als z.B. das Geschäftsgeheimnis des Energieunternehmen BKW, sagt das Gericht. Unter Verschluss bleiben aber alle als vertraulich eingestufte Dokumente.
Vor 5 Jahren hat das Berner Stimmvolk Ja gesagt zum neuen Lehreranstellungsgesetz. Seitdem haben die Lehrerinnen und Lehrer keinen Anspruch mehr auf eine automatische jährliche Lohnerhöhung, was dazu geführt hat, dass vor allem junge Berufsleute weniger verdienen. Aber jetzt geht etwas bei den Lehrerlöhnen. Vor einem Monat sind die Lehrer zu Bern auf die Strasse. Gestern hat der Regierungsrat dem Staatspersonal für das nächste Jahr eine Lohnerhöhung von 1,8% zugesichert. Und heute Morgen hat der Erziehungsdirektor Bernhard Pulver gesagt, das Lehreranstellungsgesetz werde überarbeitet. Unter anderem mit dem Ziel, dass ein schneller Gehaltsaufstieg wieder möglich sei. Und dem können sogar die etwas abgewinnen, die geholfen haben, die automatische Lohnerhöhung abzuschaffen. Priska Delberg.
FDP, CVP und SVP haben damals im Berner Kantonsparlament durchgeboxt, dass der automatische Erfahrungsaufstieg für die Lehrer kippt. Der hat den Lehrerinnen und Lehrer garantiert, dass sie jedes Jahr ein bisschen mehr verdienen. Dagegen hat es ein Referendum gegeben, die Bürgerlichen haben die Abstimmung aber gewonnen. Der SVP-Grossrat Gerhard Fischer war der eine von denen, der sich gefreut hat. Jetzt müssen wir den Steuerzahler nicht mehr erklären, warum das die Lehrer eine Sonderbehandlung verdient haben, hat er damals gesagt. Jetzt will der Erziehungsdirektor Bernhard Pulver die Fluktuationsgewinne an die jungen Lehrerinnen und Lehrer weitergeben. Das ist das Geld, das frei wird, weil es in den nächsten Jahren häufig Pensionierungen gibt. Und die Lehrer werden durch jüngere Kollegen ersetzt, die viel weniger verdienen. Die Differenz kann der Kanton allenfalls gerade wieder weitergeben. Und zudem sagt der Gerhard Fischer.
Der Herr Pulver hat ja einen sehr interessanten Vorschlag gebracht, dass man es mit der Finanzierung von den Fluktuationsgewinnen, das heisst Pensionierung von den älteren Lehrern, wenn da Geld könnte freigeschäufelt werden, das könnte unten Bücher für anpassen. Von dem aus gesehen ist der Vorschlag sicher sehr interessant und darf sicher weiterverfolgt werden.
Er habe gesehen, dass der Kanton die jungen Lehrerinnen und Lehrer besser müssen zahlen, für dass der Beruf wieder attraktiver werde. Der Protest hat man in der letzten Jahr nicht überlassen. Die Lehrer sind ja vor einem Monat zu Bären auf die Strasse. Das hat offenbar auch dem Gerhard Fischer Eindruck gemacht, der heute sagt.
Nach 5 Jahren darf man auch entscheiden, in Frage stellen, was mir eins gefällt hat. Wenn man heute zu einer Erkenntnis kommt, dass eine andere Lesung die bessere ist, dann bin ich der Meinung, müssen wir das diskutieren, müssen einen politischen Prozess geben, via Vernehmlassung und Beratung, dann kann man darüber schauen, was dann rauskommt.
Bis weit ins bürgerliche Lager werden der Bernhard Pulver Unterstützung bekommen, solange dass die ganze Sache kostenneutral sei. Allenfalls müssen wir dann über interne Umlagerungen diskutieren, sagt der SVP-Grossrat. Und da ist aber der Haken an der Sache. Der Erziehungsdirektor will die Revision bis im Sommer 2014 durchführen. Der Zeitrahmen also ist abgesteckt, aber wie viel das kostet?
Das kann ich heute noch nicht sagen. Wir müssen zuerst die Fluktuationsgewinne genau berechnen und schauen, was auch für Finanzen zur Verfügung stehen. Auch schauen, wie die finanzielle Entwicklung von unserem Kanton in den nächsten Jahren ist. Und vielleicht gibt es ja da den Spielraum. Aber es braucht meiner Meinung nach Zusatzmittel für die Lohnentwicklung der Lehrkräfte.
Und dass der Betrag, der da frei wird, aber dann nicht reicht, für wirklich etwas zu bewirken, glaubt nicht nur der Bernhard Pulver. Auch die Grien-Grossrätin Corinne Scherer sieht das so. Die hat damals gegen den Gerhard Fischer gekämpft und freut sich jetzt über die Revision des Gesetzes.
Ich freue mich natürlich sehr für die Lehrkräfte und auch für die Schule über die Entwicklung. Auf der anderen Seite tut so genau das bestätigen, was ich eigentlich auch gesagt habe bei der Einführung von dem neuen System 2005, dass das eben nicht motivierend ist. Und darum ist es gut, dass es jetzt geändert werden kann.
Das Kantonsparlament müsse jetzt einfach schauen, dass man die Staatskasse nicht durch Steuererleichterungen tiegen lehren, so dass das mal kein Geld mehr da sei, für den Lehrer etwas mitzugeben.
Und da gibt es für mich eben auch bei Abstimmungen, die zum Beispiel kommen, wie über die Motorfahrzeugsteuer oder Handänderungssteuer, dass wir hier ein klares Zeichen müssen setzen und nicht können Ja sagen zu weiteren Steuerausfällen, sondern Nein und dafür uns für eine gute Schule und für die Zukunft entscheiden. Also ich denke, auf solche Entwicklungen und Entscheiden kommt es eben auch darauf an, ob wir nachher genügend Geld werden haben, um das zu finanzieren.
Unbestritten ist bis jetzt einmal auf einmal, dass man die jungen Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Bern besser zahlen muss. Bis man weiss, von wo das Geld dafür, müssen die Politiker noch einen Schutz rechnen.
Wie und wo darf ein Sozialinspektor ermitteln? Diese Frage hat heute der Freiburger Grossrat beantwortet. Er hat das Sozialhilfegesetz in diese Richtung ergänzt. Und man hat auch erfahren, wie häufig er schon im Einsatz war. Herbert Ming.
Der Kanton Freiburg gibt für die Sozialhilfe pro Jahr 26 Millionen Franken aus. Fast 9'000 Personen bekommen so Hilfe. Missbrauchsquote ist nicht genau bekannt, die Rede ist von 1-2%, also etwa 150 mögliche Fälle. Der Inspektor, der seit diesem Jahr beim Kanton angestellt ist, hat Untersuchungen in 33 Fällen durchgeführt. Das Gesetz sieht jetzt genau, wie Inspektionen von Amtes wegen oder auf Antrag der Sozialdienste zu erfolgen haben. Das sind Hausbesuche bei den Hilfeempfängern, Beobachtungen im Alltag oder Bildaufnahmen in der Öffentlichkeit möglich. Abgeklärt bei Inspektionen werden die finanzielle Situation, die Zusammensetzung vom Haushalt, die Arbeitsfähigkeit der Empfänger usw. Alle Ermittlungen müssen verhältnismäßig sein und zweckdienlich. Grundsätzlich muss, wer Sozialhilfe will, von sich aus den Sozialdiensten ehrlich alle nötigen Angaben machen. Ein Sozialdienst kann aber künftig sich vom Hilfeempfänger eine Vollmacht geben, für seinerseits bei staatlichen Diensten, Gemeinden, Versicherungen und Dritten Informationen über die finanzielle und häusliche Situation oder auch über Arbeitsmöglichkeiten zu bekommen. Bei einer Inspektion muss jemand untersucht, auch die Aufhebung von Bank- und Steuergeheimnissen einwilligen. Nur knapp hat der Rat es abgelehnt, dass wer Sozialhilfe will, von Anfang an den Sozialdiensten eine Art Grundvollmacht für solche Untersuchungen gibt. Die Mehrheit hätte aber gefunden, damit würde ausgedrückt man misstrauen den Gesuchsteller. Und die meisten seien ja ehrlich. Das geänderte Sozialhilfegesetz legt zudem fest, dass wer bescheisst, büßt und der Strafjustiz überwiesen kommt.
Den Nachmittag ist das Bio im Hotel Elite, das ehemalige Wohnhaus vom Bieler Rentner unter den Hammer gekommen. Das Haus von dem Mann also, der sich im September mit aller Kraft dagegen gewehrt hat, dass sein Haus verkauft wird. Diese Geschichte ist bekannt. Versteigert und verkauft an ein Ehepaar aus der Region. Die Versteigerung heute war öffentlich. Für uns dabei war der Michael Sali. Wie gross war denn heute das Interesse an diesem Haus?
Ich würde sagen, das Interesse war gering. Kaum jemand eigentlich, wenn man so will, hat sich für das Haus interessiert. Wenn man doch schaut, wie doch eigentlich Interessen an Häusern sonst normalerweise sind. Höchstens ein Dutzend Leute sind dort in diesen Saal 2 gekommen vom Elite. Kein schriftliches Gebot ist reingekommen. Abgesehen davon war es schwer zu sagen, wie viele wirklich potenzielle Interessenten da waren, neben den vielen Medienschaffenden, die auch noch dort waren. Aber wen wundert es? Es ist eines der unfreiwillig bekanntesten Häuser von Biel. Es ist in einem desolaten Zustand und es ist eines mit einer ganz traurigen Geschichte rundum. Also das Medieninteresse war gross, viel Aufmerksamkeit um das Objekt, aber wenig Interesse an diesem Haus.
Also mehr Medienleute, wenig Leute, die sich für das Haus interessieren. Wie hat sich das auf die Stimmung, auf die ganze Situation ausgewirkt?
Es war sehr ruhig dort in diesem Saal. Es war so ein bisschen knisterig. Drei Beamte von der Bieler Gewerbepolizei, vom Ordnungsdienst, waren dort. Die haben den Medienschaffenden die Leviten gelesen. Sie haben gesagt, schaut, keine Fotografien, keine Aufnahmen, keine Namen werden geschrieben. Die Anweisungen waren sehr konkret und sehr präzise und deutlich auch für all die Medienschaffenden. Also man hat wollen, dass da die Aufregung nicht wirklich hochkocht. Man hat ein bisschen die Schranken eingetan. Der Notar hat dann nachher eine Viertelstunde lang die Versteigerungsbedingungen abgelesen. Das war eine grosse Ernsthaftigkeit und eine grosse Nüchternheit bei diesem ganzen Verfahren. Dann ist der Beamte vom Betriebsamt dazugekommen. Bei 300'000 Franken ist es losgegangen. Zwei Parteien hat man dann gemerkt, haben miteinander verbieten, bis auf 400'000 Franken auf, nüchtern, emotionslos. Man musste schnell sein, da kann man nicht lange überlegen bei so einer Versteigerung. Und dann war das Haus verkauft bei 405'000 Franken zwangsversteigert.
Den Zuschlag bekommen hat ein Mann aus der Region. Was weiss man von ihm?
Ein Mann aus der Region, 54, in der ersten Reihe ist er gesessen mit seiner Partnerin, die ihn begleitet hat. Er ist aufgestanden, hat die Windjacke angelegt, ist früher zum Notar gegangen und hat im Bar auf den Tisch mehrere 10'000 Franken Anzahlung an das Haus gelegt. Wer er sei, ist er gefragt worden. Selbstständig, hat er gesagt, selbst und ständig seit 30 Jahren. Er sei ein Arbeiter, einer, der aus nichts viel mache. So hat er von sich geredet. Und er hat bis kurzem eine eigene Firma gehabt, wo er Industriegeräte installiert und unterhalten hat. Und er hat gesagt, er sei stolz, dass er es als Bützer zu etwas gebracht habe.
Und warum hat er denn das Haus unbedingt wollen?
Ja, mit ihm geredet, im Anschluss an die Zwangsversteigerung. Eigentlich hat er eben eine banale Antwort gesagt. Er hat gesagt, wegen der guten Bausubstanz von diesem Haus, in diesem schönen Quartier notabene. Und weil er auch etwas arbeiten will, schaffen, hat er jetzt auch zu tun, jetzt will er das umbauen. Aber die Aufregung, die natürlich dahinter steckt, die lässt ihn kalt. Mit dem Rentner, der Aufsehen erregt hat, hat er selber Sympathie. Der hat reagiert, wie er auch würde reagieren, hat er gesagt auf Fragen. Er würde auch die Ellbogen ausfahren, wenn man ihn würde plagen. Er will mit dem Rentner jetzt auch Kontakt aufnehmen. Er könne sogar besuchen, wenn das möglich sei. Auf den ersten Blick ist er irgendeine herrliche Haut. Er hat sich auch riesig gefreut, juchzert. Die Partnerin hat er umarmt und hat viel von sich gegeben und ob er sich das mal gereuig ist, das wird man dann merken.
Jetzt ist man ja eigentlich an dem Punkt, wo man wäre, wenn man das Haus schon im September versteigert hat. Ist das jetzt so ein bisschen der Schlusspunkt von dieser ganzen Geschichte?
Für einen neuen Besitzer fängt sicher eine neue Geschichte an. Für einen Alteigentümer ist sie heute unfreiwillig zu Ende gegangen. Ob sich die Wege werden kreuzen, das bleibt natürlich offen. Es ist etwas zu Ende gebracht worden, wo man den Sommer schon mal wollte, nämlich ein Wohnhaus in einem beschaulichen Bieler Einfamilienhausquartier verkaufen. Mit dem Unterschied, dass dazwischen mittlerweile eine zünftige Geschichte ist, nämlich eine mit über einer Stadt, die tagelang in Angst gelebt hat, einen verletzten Polizist angeschossen von dem Bieler Rentner, einer der teuersten und aufwendigsten Berner Polizeieinsätze und notabene auch eine mit einem tragischen menschlichen Schicksal.
Der Michael Sali zum einem weiteren Kapitel in dieser langen Geschichte aus der Stadt Biel. Die Knabenmusik Bern ist ein erfolgreiches Jugendblasorchester, das bei Musikwettbewerben gäng wieder einen Preis gewinnt. Und die Knabenmusik Bern ist schon lange nicht mehr ein Orchester, nur für Buben. Es spielen Kinder und Jugendliche von beiden Geschlechtern zwischen 10 und 22 mit. Trotzdem leidet das Orchester an gleicher Krankheit wie manches anders auch am Mitgliederschwund. Als Behandlung dagegen arbeitet Knabenmusik mit dem Berner Konservatorium zusammen. Der Daniel Voll war vor dem grossen Jahreskonzert von übermorgen an einer Probe dabei gewesen.
Die gut 700 Sitzplätze im Parkett und auf dem Balkon vom Kulturcasino sind noch leer, aber auf der Bühne wird schon probt. Stimmprobe vor dem Gala-Auftritt vom Gastorchester aus dem Ausland. Hinter im Parkett steht Cornelius Wegelin, der Musikdirektor der Knabenmusik Bern. Etwas über 1,80 gross, schlank, dunkle Haare, kurz geschnitten Bart. Schon über 20 Mal ist er selber auf der Bühne gestanden. Zuerst als Trompeter, später als Dirigent. In den letzten Jahren ist sein Orchester immer kleiner geworden. Früher waren es noch über 80 Musiker. Im Moment sind es noch ein bisschen mehr als 50. Knabenmusik Bern hat ein Nachwuchsproblem. Cornelius Wegelin zuckt mit den Achseln.
Man sieht, das Problem haben alle Jugendmusiker, dass sie Mühe haben, ja, junge Mitglieder zu finden. Ich meine, dass es Austritte gab, das ist normal. Es gibt immer etwa 10%, die gehen. Es sind zwischen 6 und 10 Leute, manchmal schon mehr, die austreten. Das Problem ist nachher, dass du die Austritte musst kompensieren mit Jungen, die nachkommen. Und dort hat es einfach in den letzten Jahren haben wir grosse Schwierigkeiten gehabt, die Jungen zu finden, die die Austritte kompensieren.
Der grosse Konzertsaal im Kulturcasino ist die Festkulisse der Knabenmusik. Aber der Alltag spielt sich am Stadtrand ab. Im unteren Stock vom Schulhaus Wittighofen ein Betonbau in einer Hochhaussiedlung. Am Freitagabend sind alle Gänge voller Musik. Im Handarbeitszimmer übt die Tambourengruppe, auf der anderen Seite vom Gang im Mehrzwecksaal die Harmonie. Im Proberaum drin ist es stickig. Nach knapp anderthalb Stunden ist die Luft ziemlich verbraucht. Etwa 50 junge Musikerinnen und Musiker sitzen im Halbkreis ums Dirigentenpult. Alle zwischen 10 und 22 Jahre alt. Der Cornelius Wegelin hat die Ärmel von seinem weiss-blau gehäuserten Hemd aufgewickelt. In knappen, präzisen Bewegungen dirigiert er die letzten Takte vom letzten Stück. Genug geprobt für den Abend. Die jungen Leute packen ihre Instrumente zusammen, versorgen die Stühle und räumen das Probenlokal auf. Für eine ganze Gruppe von ihnen ist es eine der letzten Proben in diesem Kreis. Das Jahreskonzert vom Samstag ist für sie auch der Abschied vom Orchester. Die 20-jährige Natascha könnte zwar noch 5 Jahre bleiben, aber sie wechselt zu einem Orchester mit älteren Musikern. Mit leuchtenden Augen berichtet sie, was sie mit der Knabenmusik alles erlebt hat.
Freundschaft, coole Musiklager, unvergessliche Momente einfach von der Musik her, aber auch eben, was man sich gefunden hat und was man neue Kontakte konnte knüpfen. Ja, was man gelernt hat, was es eigentlich heisst, im Zusammenspiel etwas zu erreichen, gemeinsam Erfolge zu feiern, aber sicher auch eben Niederlagen können, gemeinsam verarbeiten, was man so ein bisschen das Team, ja, der Teamplay die sich entdecken kann.
Musik spielt für sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle. Schon ein paar Kollegen haben bei ihr angeklopft und sie kann auswählen, in welchem Orchester sie mitspielt. Der 23-jährige Schlagzeuger Tobias studiert Biologie und Geografie. Daneben arbeitet er als Turnlehrer und spielt noch viel Musik. Mit Perkussionsensemble und als Leiter einer Tambourengruppe im Dorf, wo er aufgewachsen ist.
Ich habe gemerkt, ich habe fast jeden Abend Musik und ich muss einfach kürzen, weil das Studium ist mir auch wichtig. Also ist auch wichtiger. Musik kann ich, wenn ich älter bin, auch immer noch machen. Und jetzt muss ich da ein bisschen Gas geben. Und für das habe ich keine Kapazität mehr für so viel Musik. Und meinem Tambourenverein, den ich leite, dem muss ich oder will ich treu bleiben. Und dann muss ich halt an den anderen Ort abbauen.
Tamara wickelt ihre langen blonden Haare um den rechten Zeigefinger.
Blasmusik ist irgendwie bei Jungen gar nicht mehr so angesagt. Weil irgendwie, wir verbinden es dann immer mit ja, Marschmusik und so Sachen. Irgendwie an Filmmusik oder so Sachen denkt man gar nicht. Und ich finde das eigentlich schade, weil die Blasmusik besteht einfach nicht nur aus Marsch oder Marschieren oder was auch immer.
Ja.
Aber ist ja auch lustig, zu stören. Ja, es, irgendwie mit dem kann man auch das Publikum mitreisen. Jetzt beispielsweise am Jahreskonzert ist die Marsch sind immer fast die Stücke, die am besten ankommen.
Populäre Blasmusik gegen anspruchsvollen Jazz oder klassische Musik, das gegeneinander ausspielen will der Gerhard Müller nicht. Der Direktor vom Konservatorium Bern sitzt am Tisch im dritten Stock. Der Gang ist weiss gestrichen, Stegen auf, Stegen runter, links und rechts Türen zu den Übungsräumen. Der Gerhard Müller sieht Knabenmusik als Ergänzung zum eigenen Angebot.
Wir haben ein Jugendsinfonieorchester, das ist doch mit hohen Ansprüchen auch und ist Mitglied der Europäischen Föderation von nationalen Jugendsinfonieorchestern, bietet allerdings für Bläser nur begrenzt Möglichkeiten. Deshalb sind wir sehr froh über Kooperationen. Wir sind dabei, einfach zu helfen, dass von uns der Übergang in die Knabenmusik möglichst fließend geschieht. Aus diesem Grund haben wir auch bisher davon abgesehen, eigene Ensembles in diesem Bereich zu gründen, sondern die Knabenmusik ist im Prinzip das große Blasensemble der Musikschule Konservatorium Bern auch.
Vor ein paar Jahren haben das Konservatorium und die Berner Knabenmusik angefangen, enger zusammenzuarbeiten. Die Knabenmusik gibt ihre eigene Musikschule auf und integriert sie ins Konservatorium. Dafür hofft sie, dass von dort her Nachwuchs kommt. Und es scheint, dass die Zusammenarbeit langsam etwas bringt. Dieses Jahr kann die Knabenmusik die Abgänge, die sie hat, durch Verstärkung aus dem Konservatorium nicht nur ausgleichen. Das erste Mal seit langem wird das Orchester wieder grösser. Cornelius Wegelin will im Casino noch ein paar Details für das Jahreskonzert besprechen. Seine Augen strahlen.
Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal 1989 hier auftreten auf dieser Bühne. Das ist ein Highlight sondergleichen für eine Jugendmusik in diesem traditionsreichen Konzerthaus von Bern eigentlich dürfen spielen. Das fährt schon noch ein. Also, wenn du nachher die Leute siehst und wie das tönt schon noch akustisch an, du weißt, da spielen die grossen Orchester hier, das Berner Symphonieorchester und die anderen Orchester aus der Welt. Das ist eine ganz spezielle Atmosphäre nachher, wenn du das erlebst, auf der Bühne kannst sitzen.
Der Beitrag von Daniel Voll. Nochmal die wichtigsten Nachrichten aus der Region Bern, Freiburg und Wallis.
Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pofer will das Lehreranstellungsgesetz überarbeiten, sodass unter anderem ein schnellerer Lohnaufstieg wieder möglich ist. Die Pläne kommen heute sogar bei bürgerlichen Parteien gut an, die den automatischen Lohnanstieg für Lehrer vor 5 Jahren abgeschafft haben. Gegner vom Kernkraftwerk Mühleberg dürfen gewisse interne Dokumente von dem AKW anschauen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Unter anderem ein Gutachten zu den Rissen, die im Kernmantel vor Anlage festgestellt wurden. Da seien die Interessen der AKW-Gegner höher zu gewichten als z.B. das Geschäftsgeheimnis des Energieunternehmens BKW, sagt das Gericht. Die Stadt Berner Kulturbetriebe sollen in den Jahren 2012 bis 2016 gleich viel Geld bekommen wie besitzen, bloß einen kleinen Teuerungsausgleich, so wie die Berner Stadtregierung. Entscheiden tut das Parlament und bei den grossen Brücken auch das Stimmvolk. Bern gibt pro Jahr knapp 34 Millionen Franken für Kultur aus. Und die Arbeit des Sozialinspektors wird im Kanton Freiburg in einem Gesetz geregelt. Das sagt, dass der Sozialinspektor darf Hausbesuche machen, dass er die Betroffenen in der Öffentlichkeit darf fotografieren und sie im Alltag darf beobachten. In diesem Jahr jetzt hat der Freiburger Sozialinspektor in 33 Fällen ermittelt.
Durchzogen ist das Wetter morgen, hier die Prognose von SF Meteo.
Morgen am Freitag ist es vor allem im Wallis recht sonnig, aber auch zwischen dem Greyerzerland und dem Saanenland zeigt sich zeitweise die Sonne. Sonst hat es recht viele Wolken rum und durch den Tag gibt es auch stellenweise ein bisschen Schnee, vor allem im Emmental und im Haslital schneit es zeitweise. In der Nacht kühlt es auf etwa minus 5 Grad ab und stellenweise kann so noch gefährlich glatt sein auf der Strasse und um Nachmittag bleibt es kalt mit nur knapp über 0 Grad. Das Wochenende bleibt im vor allem im Wallis recht sonnig. Sonst hat es am Samstag zuerst dickere Wolkenfelder rum, vereinzelt gibt es auch ein bisschen Schnee oder Regen, am Nachmittag tut es dann eher auf bei etwa 2 Grad. Am Sonntag ist es dann recht sonnig, nur gerade im Flachland und auch den Voralpen hat es stellenweise ein paar Hochnebelfelder rum. Die Höchstwerte liegen dann noch bei etwa 0 Grad.
So wie das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis vom Donnerstagabend, Redaktion Matthias Baumer, Moderation Jörg André. Regionaljournal.ch ist unsere Adresse im Internet. Dort kann man die Sendungen auch als Podcast abladen oder abonnieren.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.